Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Samstagnachmittag. Ihr sitzt im Garten mit Freunden. Die Sonne scheint. Und ihr schmeißt vielleicht schon mal den Grill an. Das wird ein schöner Tag heute. Und dann guckt ihr kurz aufs Handy und da steht Eilmeldung. Es gab einen Terroranschlag. Oder ein Erdbeben. Oder einen großen Busunfall. Ja, und das ist so ein Moment, da muss man erstmal schlucken und vielleicht ist einem die gute Laune dann auch verdorben. Solche schlimmen Nachrichten, die machen aber noch viel mehr mit uns, als uns nur die Laune verderben, sagt Maren Urner. Die ist Neurologin und Autorin und sie hat gerade das Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang geschrieben. Da geht es darum, wie negative Nachrichten sich auf unser Gehirn, unsere Psyche und auch auf unsere Weltsicht auswirken. Frage an Maren. In deinem Buch schreibst du, Nachrichten in den Medien, die sind stressiger als die Realität. Wie kann das denn sein? Erklär mal.
Ja, also das erste Mal darauf aufmerksam geworden bin ich tatsächlich, als ich eine Studie gelesen habe zum Boston-Marathon, also diesem Bombenanschlag dort beim Boston-Marathon. Mhm. Und da haben Wissenschaftler dann untersucht, was das für Auswirkungen hat auf die Menschen, die live vor Ort waren und welche Auswirkungen das auf die Menschen hat, die in Anführungsstrichen nur aus den Medien davon erfahren haben. Und tatsächlich haben mich die Ergebnisse, das ist ja das Schöne an Wissenschaft, manchmal ist es tatsächlich auch noch überraschend, an der Stelle dann wirklich überrascht, weil die Auswirkungen aus den Medien, also die Menschen, die es eben nicht nur passiv mitbekommen, also die es nur passiv mitbekommen haben, nicht live mitbekommen haben, waren gestresster, waren negativer und stärker davon beeinflusst als die Menschen, die vor Ort waren. Und das zeigt einfach, ich sag mal, ja, auf dem Serviertablett, wie extrem die Medien, also jetzt wirklich immer nur pauschalisiert als Gesamteindruck, ne, uns beeinflussen können, dass das tatsächlich, ja, heftiger, wenn man es so auf den Punkt bringen will, sein kann, als wenn wir selber teilweise traumatische Erlebnisse live beiwohnen.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist ja auch eine Pflicht der Medien, über solche Sachen zu berichten. Das sind ja keine Fake News, sondern das sind ja tatsächlich schlimme Ereignisse, die passieren. Also kriegst du nicht dann auch manchmal den Vorwurf, dass das naiv ist, wenn man nicht über sowas berichten würde?
Es geht gar nicht darum, nicht darüber zu berichten. Es geht eher um die Frage des Wie. Also es geht nicht darum zu sagen, okay, wir blenden jetzt alles Negative aus und berichten irgendwie nur noch das über das, was gut läuft oder da, wo wir vielleicht schon irgendwie eine gute Lösung haben oder irgendwie sehen, dass es nach oben und aufwärts geht und so weiter. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie sich das Ganze dramatisiert hat, im Sinne von dieser Fokus auf das Negative so stark ausgeprägt ist, dass wir nicht nur traumatisiert werden von dieser Berichterstattung, sondern auch insgesamt ein falsches, verzogenes Weltbild haben, was einfach nicht der Realität entspricht, weil wir einen Negativfokus jeden Tag serviert bekommen.
Du sagst jetzt tatsächlich traumatisiert. Was macht das denn konkret mit uns, wenn wir schlimme Nachrichten von Attentaten oder auch einfach Klimawandel oder Hungersnöte, wenn wir solche schlimmen Nachrichten hören oder lesen?
Ja, auf der einen Seite ist es erstmal so, dass es rein faktisch wirklich dazu führt, also wenn wir dieses jetzt im Mittel, wie gesagt, sehen, dass wir einfach ein zu negatives Weltbild entwickeln. Das kann man relativ einfach untersuchen. Das ist dann auch gar nicht so psychologisch, sondern einfach, dass ich zum Beispiel selber, wenn ich Vorträge gebe oder von meiner Arbeit und meinem Buch erzähle, einen kleinen Wissenstest mit den Menschen mache und denen dann am Anfang noch nicht sage, dass es der Ignoranztest ist.
Sonst will keiner mitmachen, ne?
Richtig, richtig. Ich sage dann einen kleinen Wissenstest und da sind natürlich dann auch alle mal ganz gut dabei. Und ich mache das seit, ich glaube jetzt mehr als 4 Jahren und es ist halt noch kein Mal, egal in welchem Setting, in welcher Umgebung, egal Universität, Journalisten, Unternehmen, Forschungsgruppen, öffentliche Veranstaltungen, Festivals, was auch immer, immer haben die Menschen ein zu negatives Weltbild. Und das ist natürlich nicht nur meine Stichprobe, sondern das Ganze, also dieser Ignoranztest ist halt nicht von mir entwickelt, sondern von einer schwedischen Stiftung, der Gapminder Stiftung. Da geht es dann um so ganz allgemeine Sachen, zum Beispiel, wie viele Menschen können weltweit lesen und schreiben. Und
dann das ist so eine Frage, die da gestellt wird.
Genau, genau. Mhm. Und dann müssen die Menschen halt antworten, ja, sind es 40%, 60% oder 80%. Und die meisten sagen dann halt 40% oder 60%. Mittlerweile sind es knapp 87%.
Die Menschen lesen weltweit und schreiben können.
Richtig, richtig. Das heißt, wir sehen hier ganz klar, das ist ja nicht eine Entwicklung, die von heute auf morgen passiert. Also wir könnten dann zum Beispiel ausrechnen, wie sich das innerhalb eines Jahres verändert oder so. Aber das ist natürlich keine Schlagzeile. Das ist keine Nachricht. Das sind langfristige Entwicklungen. Und genau das ist das, was dann häufig eben gemittelt, wie gesagt, auf der Strecke bleibt. Weil natürlich, wie wir ja eben auch gesagt haben, eine Kernaufgabe des Journalismus ist, eben auf die negativen Dinge hinzuweisen. Wenn das aber zu sehr passiert und dadurch eben dieses zu negative Weltbild geprägt wird, dann hat das dramatische Folgen teilweise.
Aber warum machen uns diese schlechten Nachrichten, wenn wir sowas hören oder lesen, warum macht uns das eigentlich nicht zu Aktivisten? Also wir könnten ja auch sagen, okay, das ist schlimm und das betrifft uns auch, aber wir wollen das ändern.
Ja, da kommt dann tatsächlich die psychologische Komponente ins Spiel. Und ein interessantes Konzept an der Stelle ist die sogenannte erlernte oder gelernte Hilflosigkeit. Bezogen auf den Medienkonsum bedeutet das halt, wenn wir immer wieder gesagt bekommen, okay, das sind die Probleme, ne, die wir eben ja auch kurz angerissen haben. Und dann bei dieser Problembeschreibung aufhören, weil wir keine Wie-kann-es-weitergehen-Frage beantworten, also jetzt aus journalistischer Perspektive, die nicht beantwortet wird, dann macht das Menschen, dann macht das uns hilflos. Und ich glaube, jeder, wenn er ehrlich zu sich ist, ich kenne es aus meinem Bekannten- und Arbeitskreis sehr, sehr gut, dass viele Menschen zu mir hinkommen und jetzt nicht, weil ich irgendwie da, ne, sozusagen zu einlade, sondern dass sie sagen, ich habe mich davon abgewandt, ich kann ja eh nichts machen. Also dieses Gefühl der Hilflosigkeit wirklich ein Massenphänomen ist, was sehr, sehr stark in unserer Gesellschaft ausgeprägt ist. Und dann, ich sage das manchmal so ein bisschen scherzhaft, aber das hat eine wichtige Komponente, ja, wir uns dann eben der selbstgemachten Marmelade und unserem Garten und vielleicht noch der Straße, ne, dem eigenen kleinen Leben zuwenden. Und das ist nicht jetzt ins Lächerliche gezogen, sondern wenn ich meine Blumen pflanze, meine Marmelade einkoche, mich um meine Familie kümmere, vielleicht noch meinen Job, vielleicht noch mal irgendwie so ein Straßenfest, ne, im Lokalen und so weiter und so fort, dann sehe ich halt, was ich bewirken kann. Aber diese ganzen großen Sachen, da kriege ich halt jeden Tag präsentiert, da kann ich eh nichts ausrichten. Sei es die Klimakatastrophe oder Steuerungerechtigkeiten oder was auch immer.
Bad News ist unser Thema hier heute Nachmittag bei Deutschlandfunk Nova. Es geht tatsächlich um schlechte Nachrichten in den Medien und wie die auf uns wirken. Weil wenn wir im Netz oder im Radio was von Hungersnöten, Einbrüchen oder Klimakatastrophen lesen oder hören, dann macht uns das hilflos und wir resignieren irgendwann. Das hat Maren Urner eben erzählt. Die ist Neurowissenschaftlerin und Autorin und sie hat eben erklärt, warum sie glaubt, dass sich viele Medien zu sehr auf negative Schlagzeilen konzentrieren. Sie selbst will das anders machen. Sie hat die Plattform Perspective Daily mitgegründet und da lautet der Ansatz konstruktiver Journalismus. Und ich habe Maren mal gefragt, was genau soll das denn heißen, konstruktiver Journalismus?
Ja, die ganz einfache Erklärung ist wirklich eine zusätzliche W-Frage zu stellen. Also jeder, der schon mal einen Notruf abgesetzt hat oder eben journalistisch arbeitet oder beides.
Wo wir bei Krisen sind.
Genau, richtig, wo wir bei Krisen sind. Persönliche Krisen in dem Fall vielleicht auch. Gibt's halt diese W-Fragen, ne? Also wer, wo, was, wann und so weiter. Und der konstruktive Journalismus setzt einfach noch eine zusätzliche W-Frage da drauf, die man ganz gut abkürzen kann mit was jetzt oder wie kann's weitergehen.
Also diese W-Fragen, um das nochmal zu sagen, wer das nicht kennt, das sind ja: Was ist passiert? Wer? Wo? Wann? Und die
vielleicht noch warum?
Warum? Und wenn man Zeit hat.
Genau, richtig. Und das Was jetzt ist so ein bisschen eigentlich so die umspannende Frage im konstruktiven Journalismus, wie so der Regenschirm, der das Ganze aufspannt oder Sonnenschirm, weil ich das manchmal auch so ein bisschen mit einer Brille vergleiche, die man sich aufsetzt. Weil wenn ich mir als Journalist oder als Medienschaffender diese Was jetzt-Frage-Brille aufsetze, gehe ich ganz anders an meine Recherche, gehe ich ganz anders an meine Berichterstattung. Und das führt dann in letzter Konsequenz eben, wenn wir jetzt uns zurückerinnern an den ersten Teil, dazu, dass wir ein realistischeres Weltbild kreieren, weil wir ein vollständigeres Bild der Welt geben und nicht bei der Problembeschreibung aufhören. Nochmal ganz deutlich, das heißt nicht, dass wir Probleme ignorieren. Wir gehen nur noch einen Schritt weiter und schauen eben auch, welche Initiativen, welche Gruppen, welchen Menschen denken darüber nach. Und die gibt es in jedem Fall immer, haben vielleicht schon Lösungsansätze, die dann kritisch zu beleuchten, gehört natürlich auch dazu. Und können halt diese Lösungsansätze zum Beispiel auch miteinander vergleichen.
Weil das ist natürlich ein Punkt. Man muss natürlich kritisch sein, auch gegenüber vielleicht zuerst mal sinnvoll erscheinenden Lösungsansätzen. Und es ist ja auch so ein bisschen die Frage, ist das wirklich die Aufgabe von Journalisten? Ist das nicht die Aufgabe von Aktivisten, von Politikern, sowas anzubieten?
Ja, es geht nicht darum, dass der Journalist oder die Journalistin die Lösung anbietet oder sich die ausdenkt im stillen Kämmerlein, sondern es geht wirklich ganz klar nochmal um das Abbilden, was schon da ist. Und damit diese vollständigere Welt sich zu kreieren und weg von diesem Negativfokus und damit auch weg von den psychologischen Folgen der Hilflosigkeit und gestresst sein, Passivität, alles das, was wir eben kurz angesprochen haben, zu gewährleisten.
Hast du denn das Gefühl, dass sich das so langsam durchsetzt, so ein konstruktiver Journalismus? Es ist ja schon so ein Schlagwort, was man in den letzten Jahren vielleicht vermehrt gehört hat.
Letztendlich glaube ich auf jeden Fall, dass mehr und mehr Journalisten oder Medienschaffende, ich fasse es immer gern allgemeiner, merken, dass ich was ändern muss. Allein auch schon jetzt ein bisschen weitergedacht von der Finanzierungsfrage des Journalismus her.
Klar, weil das müssen auch Geld verdienen.
Richtig, Arbeit. Das natürlich damit zusammenhängt. Aber auf der einen Seite eben die Finanzierungsfrage und auf der anderen Seite die informierte Gesellschaft und eine informierte demokratische Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn sich nicht mehr und mehr Menschen davon abwenden, von den großen Problemen, die wir haben als Gesellschaft, als Menschheit vielleicht sogar. Und das können wir eben nur gewährleisten, wenn wir einen Journalismus in einem größeren Stil, also sprich, wie du ja auch gefragt hast, setzt sich das mehr durch, einen größeren Prozentanteil sozusagen haben, der versucht auf diese Art und Weise zu berichten und damit den Menschen auch Hoffnung und Mut gibt.
Wenn ich jetzt so ein ganz normaler Medienkonsument bin, was würdest du mir denn dann empfehlen, damit ich auf der einen Seite informiert bin, auf der anderen Seite aber eben auch nicht überfordert?
Also ich habe da so ein bisschen den Begriff für mich der Medienhygiene entdeckt und finde den eigentlich auch intuitiv ganz sinnvoll. Und zwar ist für mich der erste Schritt immer bei dieser Medienhygiene, sich einfach zu überlegen, was möchte ich eigentlich an mein Gehirn ranlassen? Also da spricht natürlich jetzt ein bisschen auch die Neurowissenschaftlerin und Psychologin. Mhm. Aber wir machen uns so viele Gedanken darüber, was wir essen und trinken. Also niemand würde verunreinigtes Wasser, also freiwillig, ne, trinken und so weiter und so fort. Und reden sehr viel darüber, was gesunde Ernährung ausmacht, wie wir uns bewegen, sitzen, schlafen, essen und so weiter. Ja. Aber wir machen uns sehr wenig Gedanken darüber, welche Informationen wir an unser Gehirn ranlassen. Und das ist ein ziemlich sensibles Organ. Und diesen Schritt als erstes mal zu machen und zu überlegen, okay, was möchte ich eigentlich konsumieren? Und das kann ich auch als, so wie du es gerade beschrieben hast, so der, ich sage jetzt mal, Durchschnittsmedieninformationskonsument, der ja nicht, ich nenne das manchmal den Luxus eines Journalisten hat, sich den ganzen Tag damit beschäftigen zu können, sondern ne, der ja auch arbeitet, schläft, isst, gut, das müssen wir auch, ne? Aber vielleicht noch andere Interessen hat und so weiter und dann einfach sagt, okay, ich möchte informiert bleiben, dann halt gezielt zu schauen, okay, welche Informationen, welche Portale, Medien und auch Formate helfen mir, ein informierter Bürger, Bürgerin zu sein. Und was tut mir auch gut? Also da einfach so ein bisschen, und das ist dann der Skill des kritischen Denkens oder Critical Thinking, diese Fähigkeit zu üben und selbstreflektierter mit dem Informationskonsum umzugehen.
Maren hat mir übrigens noch gesagt, es gibt eine Studie mit Arbeitnehmern, die produktiver waren, nachdem sie Katzenvideos geguckt haben. Also, auch der Konsum von Katzenvideos, also natürlich in Maßen, kann Teil von einem sinnvollen Medienkonsum sein. Und ansonsten sagt Maren Medienhygiene. Sie ist Neurologin und Autorin. Maren Urner ist ihr voller Name und wir haben darüber gesprochen, was schlimme Nachrichten in den Medien mit unserem Gehirn machen.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.